SBS in deutscher Sprache.
Ich freue mich sehr, dass wir heute einen Studiogast hier bei uns haben, der mir gegenüber Platz genommen hat. Und zwar ist das Gerhard Rüdiger. Herzlich willkommen und hallo hier bei uns.
Vielen Dank, Maria. Und ich freue mich, dass ich hier sein kann. Das erste Mal, dass ich im SBS-Building hier in Melbourne bin.
Genau. Also wir haben in einem früheren Interview mit Ihnen schon mal gehört, dass Sie seit 2006 in Südaustralien beheimatet sind. Allerdings sind Sie heute hier zu Gast hier bei uns in Melbourne. Was führt Sie denn hier nach Victoria?
Ich bin ein Theologe, Sozialpädagoge und wie wir in der evangelischen Kirche sagen, ein Prädikant, ein Prediger, wenn man so will. Und ich mache derzeit eine Ausbildung mit von Seiten der evangelischen Kirche in Deutschland für die Arbeit mit deutschsprachigen Auslandsgemeinden. In meinem Fall eben in Adelaide in Südaustralien. Und wir haben hier in Melbourne in der evangelischen Kirche in East Melbourne ein Seminar gehabt.
Sie haben mir aber im Vorgespräch kurz erzählt, dass es zwei Hüte sind, die Sie hierher geführt haben.
Ja, ich reise oft mit zwei Hüten, das ist tatsächlich wahr, wie ich immer sage. Der eine Hut hat was zu tun eben mit meinem Engagement mit der evangelischen Gemeinde deutscher Sprache in Südaustralien. Der andere mit einem verwandten Thema, aber das eigentlich ganz weit weg ist, nämlich mit Aborigines im Großraum Südaustralien und der Wiederbelebung von deren eigenen Sprachen, die im 19. Jahrhundert von deutschsprachigen Missionaren aufgezeichnet worden sind.
Bevor wir uns da gleich noch unterhalten über die Aboriginal-Sprachen in Südaustralien, die wiederbelebt werden auch, woher kommt ihr persönlich Interesse an solchen auch Minderheitenthemen?
Ich habe die längste Zeit in meinem Leben ja in Deutschland gelebt, bis 2006, bin mittlerweile auch schon etwas älteren Semesters und habe in den meisten Stellen in Deutschland im Raum der evangelischen Kirche mit ethnischen Minderheiten zu tun gehabt, mit Koreanern, mit Flüchtlingen aus Eritrea, mit Russlanddeutschen und mit vielen anderen, habe viel mit Menschen zu tun gehabt im Ausland, bin also oft auf Auslandsreisen unterwegs gewesen im Zusammenhang mit Austauschprogrammen. Und als ich dann 2006 meiner Frau hier nach Australien nachgereist bin, eine Australierin, habe ich mich sozusagen selber auf der anderen Seite wiedergefunden. Und das hat mein Interesse geweckt an der Situation von ethnischen Minderheiten. Und davon gibt es ja hier ganz viele in Australien. Und vor allem die älteste Zivilisation, wenn man so will, die auf der Welt noch existiert, nämlich die Aborigines mit mehr als 60.000 Jahren, haben damals mein Interesse geweckt.
In welcher Art und Weise hat sich dieses Interesse dann auch weiterentwickelt, beziehungsweise das Bestreben, hier diese Sprachen auch wieder neu zu beleben? In welcher Form ist das passiert?
Ich bin dann 2008, 2009 in Kontakt gekommen mit der Universität von Adelaide und der Abteilung für Linguistik, also Sprachwissenschaften, und unter anderem auch mit der Lutherischen Kirche und deren Archiv in Adelaide, deren nationalem Archiv. Beide haben sich dafür interessiert, ein bisschen mehr rauszukriegen über den deutschsprachigen Hintergrund zu der Wiederbelebung von diesen Aborigine-Sprachen im Großraum Adelaide. Das sind die drei Sprachen Kaurna, Bangala und Narrenjeri. Und da kam so jemand, der ein bisschen Deutsch und ein bisschen Englisch noch kann, gerade recht. Und ich habe dann ziemlich plötzlich gemerkt, dass ich ja eigentlich eine ganze Reihe Kollegen in Deutschland kenne, die sozusagen die Nachfahren dieser Geschichte auf deutscher Seite sind. Und so bin ich dann mit involviert gewesen in der Wiederherstellung von diesen Beziehungen zwischen Deutschland und hier in Südaustralien und habe dann angefangen, mich selber für dieses Thema sehr stark zu interessieren und zu engagieren. Habe bis 2015 dann auch in dem Bereich beruflich mitgearbeitet und mache das jetzt noch als älterer Mann nebenbei ehrenamtlich, indem ich Leute begleite, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen.
Wenn Sie wie eben vom deutschen Bezug sprechen, von der deutschen Geschichte, wie sieht die aus, der Bezug zu den Aboriginal-Sprachen?
Das ist ein interessantes Thema, das sehr stark damit zusammenhängt, dass eben die ersten systematischen Aufzeichnungen von Aborigine-Sprachen hier in Australien zuallererst von einem englischen Missionar betätigt worden sind, Lancelot Threlkeld, am Lake Macquarie an der Ostküste. Und ein paar Jahre später eben von vier jungen Männern, die als Missionare von der Dresdner Missionsgesellschaft 1838 und 1840, 41 nach Südaustralien geschickt worden sind, mit dem Auftrag, die Südaustralier sozusagen zu befrieden und zu befreunden und das denen schmackhaft zu machen, dass da die Kolonisierung stattfindet. Das ist nicht so recht gelungen. Sie haben auch keine Gemeinden gründen können. Sie sind aber sehr erfolgreich gewesen darin, dass sie etwas gemacht haben, was praktisch seitdem fast jeder Missionar in der Welt macht, nämlich die Lokalsprache zu lernen, um mit den Menschen über ihr Leben, ihren Glauben, ihre Spiritualität und so weiter in ihrer eigenen Sprache reden zu können. Um das tun zu können, mussten sie sich halt erstmal hinsetzen und die Grammatik lernen, Worte überhaupt verschriftlichen zuallererst, ein System in der gesprochenen Grammatik zu entdecken und für sich selber verfügbar zu machen. Weil nicht zuletzt war sozusagen das ultimative Ziel eine Bibelübersetzung. So weit sind sie aber nie gekommen in Südaustralien. Und der Hintergrund dazu hängt sehr eng mit der deutschen oder europäischen Kulturgeschichte zusammen, nämlich der ganzen Debatte um die Reformation, die ja nun gerade 500 Jahre hinter uns liegt, von Martin Luther in Deutschland, Ulrich Zwingli in der Schweiz und ein paar andere in Europa, für die es wichtig war, dass sie die Bibel, dass die Bibel in die deutsche Sprache übersetzt wird und dass Menschen, die in die Gemeinden gehen, die den biblischen Text in ihrer eigenen Sprache hören, lesen, selber weiter besprechen können. Um das tun zu können, mussten sie selber dann auch die eigene Muttersprache lesen und schreiben lernen. Also praktisch ab dem 15., 16. Jahrhundert. Und dieses Prinzip übersetzt sich bis in die Gegenwart hinein in die Frage der Schulausbildung, ob sie einsprachig oder zweisprachig sein soll bei Kindern, die einen multikulturellen Hintergrund bringen. Das ist eine Debatte, die wir in Deutschland haben. Es ist eine Debatte hier in Australien unter Aborigines. Es ist ein häufiges Thema für Eltern, die gerne möchten, dass ihre Kinder mit den Großeltern reden können oder bei Flüchtlingen habe ich es oft erlebt, dass die Kinder schneller die Lokalsprache gelernt haben, dafür aber ihre Muttersprache verlernt haben und dann so Rollen übernommen haben, wie zum Beispiel bei den Eritreern vor vielen Jahren, dass die Kinder für die Eltern übersetzt haben, gedolmetscht haben. Also dieses Problem, wie gehen wir eigentlich mit unserer eigenen Muttersprache um, in der ja auch unsere Spiritualität, unsere Spiritualität eingebunden ist und wie wir unser Land beschreiben, in dem wir leben, ne? Oder ob wir das in einer Fremdsprache machen, Englisch hier in Australien, das ist ein Thema, das mich schon lange beschäftigt hat.
Ja, unser Studiogast heute hier bei mir, Gerhard Rödiger. Wir haben eben schon gehört, ein großes Interessensgebiet von Ihnen, die Aboriginal-Sprachen und auch wie die wiederbelebt werden derzeit in ganz Australien und im Speziellen bei Ihnen rund um Adelaide. Können wir uns vielleicht kurz darüber unterhalten, Aboriginal-Sprachen allgemein? Nicht viele unserer Zuhörer wissen vielleicht detailliert über alles Bescheid. Inwiefern unterscheiden sich die grundlegend voneinander, zum Beispiel auch bei Ihnen rund um Adelaide, oder haben die doch auch viele Verknüpfungen und Gemeinsamkeiten?
Also ich bin kein Linguist, das mal als erstes. Ich bin sozusagen nur ein Quereinsteiger und ein interessierter Laie. Linguisten sagen, dass es zur Zeit der Kolonisierung, also Ende des 18. Jahrhunderts, so rund 250 aktiv gesprochene Sprachen gab, von denen es bisher noch wenige Reste gibt. Momentan, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind es etwa noch 15 Sprachen von den 250, die aktiv gesprochen werden. Aber interessanterweise gibt es eine Bewegung in Australien, aber auch international, Nordamerika, Neuseeland beispielsweise, Sprachkompetenz, die verloren gegangen ist, wieder neu zu beleben. Also entweder weil die letzten aktiven Sprecher ausgestorben sind, oder weil es keine systematischen Aufzeichnungen gegeben hat oder die Aufzeichnungen, die es gegeben hat, nicht aktiv mehr angewandt werden, weil eben eine Mehrheitssprache wie Englisch dann dominant geworden ist oder so. Ne? Im Fall von Südaustralien gab es praktisch seit Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahren eine Initiative von verschiedenen Aborigines, Aktivisten dort, die gesagt haben, wir müssen uns mal mit der Frage beschäftigen, was wissen wir eigentlich noch über die Sprache unserer eigenen Vorfahren? Was gibt es dazu im Blick auf Aufzeichnungen, Wortlisten beispielsweise von irgendwelchen Kolonisten? Oder was wissen wir selber noch in unserer eigenen ethnischen Sprachgruppe oder Aborigine-Sprachgruppe? Redewendungen und so weiter und so fort. Und so haben die sich zusammengesetzt in einer kleinen Gruppe und mit einem Song-Workshop angefangen, weil es einige Wortlisten und kleine Grammatiken und Wörterbücher gab, eben von Missionaren und anderen Kolonisten, die sie aufgezeichnet haben, weil sie ein positives Interesse hatten, die Sprachen dieser Aborigines zu verstehen und ernsthaft mit denen auch ins Gespräch kommen wollten. Diese Wortlisten haben überlebt. Linguisten haben sich damit beschäftigt und haben, wie gesagt, mit Aborigines zusammen dann versucht, das wieder zu reaktivieren, was im kollektiven Bewusstsein weitgehend überlagert worden ist, dadurch, dass die meisten Aborigines eben lange gezwungen worden sind, Englisch zu reden. Das gilt vor allem für die Aborigines im Küstenbereich von Australien, also Ostküste und Südküste und Südwestküste. Im Inneren von Australien sind die meisten Sprachen ja zu einem großen Teil erhalten geblieben, aber halt auch nie wirklich weiterentwickelt worden. Mhm. Und dann ist es im Fall von Südaustralien so einem Phänomen gekommen, wie die Aufzeichnungen selber sind ja wie so ein, wie soll ich das sagen, so ein Einblick in einen Zeitmoment der Kolonisierung von Südaustralien in dem Fall, also ab 1836 bis in die 1840er Jahre rein, in dem Aborigines versucht haben, sich in ihrer eigenen Sprache mit dem Phänomen der Kolonisierung auseinanderzusetzen. Mhm. Also da kommen diese großen Schiffe an. Was ist das eigentlich? Wie beschreiben wir das in unserer eigenen Sprache? Fragen Sie mich nicht die Worte. Ich bin kein Linguist. Das müsste Rob Emery oder Jack Buckskin oder ein paar andere von den Leuten tun. Aber das ist die eine Seite des Phänomens und auf der anderen Seite mussten die sich auseinandersetzen mit der Frage, wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir immer weniger werden, dass wir zwangsweise in beispielsweise Missionsstationen untergebracht werden, wo verschiedene Sprachgruppen zusammenkommen und wir nicht mehr in unserer eigenen Sprache wirklich aktiv reden können und wo wir dann in den Schulen praktisch nur noch auf Englisch ausgebildet werden. Also die Muttersprache, wenn man so will, ist dann nur noch so eine dunkle Erinnerung gewesen, aber gilt in der Mentalität und dem Bewusstsein von vielen Aborigines bis heute, denke ich, als ein wichtiger Identifikationsfaktor, sowohl positiv wie negativ.
Aber Sprache entwickelt sich, Sie haben es ja gerade angedeutet, ständig weiter. Vor allem, wenn ich jetzt denke an unsere Modernisierung und Digitalisierung. Wird das jetzt auch versucht, diesen älteren Sprachen quasi neues Leben einzuhauchen und auch modernere Wörter reinzubringen?
Das machen die in der Tat, also sowas wie Telefon oder Computer oder Mikrofon oder was auch immer, Auto, Licht und so gab es ja damals nicht. Aber für Leute, die sich, ich bin nur halt ein Theologe, die sich beispielsweise mit Israel oder für Israel interessieren, da hat es ja so einen ähnlichen Versuch gegeben, israelisch neu zu beleben im 19. und dann vor allem im 20. Jahrhundert in dem Fall, als eine Sprache, die wichtig war für den Aufbau des Staates Israel, weil es ein wichtiger Identifikationsfaktor war. Und die mussten das auch machen. Ich meine, das biblische Hebräisch kennt keine Worte für Düsenjäger oder für Stromlinie oder wie auch immer. Und so ist das hier im Falle von Australien auch. Es gibt da verschiedene Ansätze. Einer von denen ist zu gucken, was haben Aborigines eigentlich damals selber gemacht? Also wie haben sie die großen Schiffe ihrerseits beschrieben oder einen Stuhl oder was auch immer? Und andererseits im Vergleich mit Nachbarsprachen, Aborigine-Sprachen zu gucken, wie gehen die mit dem Thema um und welche Möglichkeiten bieten sich daraus dann aus einer neuen Kombination von Worten aus dem alten Sprachschatz, Begriffe neu zu entwickeln und neu zu formulieren. Und so haben die beispielsweise in Adelaide auch ein ganzes Zahlensystem entwickelt, das bis im 19. Jahrhundert eigentlich unter den Aborigines so keine große Rolle gespielt hat, aber natürlich heute wichtig ist. Ne?
Herr Rüdiger, Sie haben vorhin erzählt, dass Ihnen vor allem auch der deutsche Bezugspunkt zu diesem Thema ein wichtiges Anliegen ist. Und aus diesem Anlass kommen deutsche Gäste hier zu uns in Bälde, und zwar nach Adelaide. Um wen wird es sich da handeln?
Es ist in der Tat ein interessantes Thema, weil eben kulturpolitisch und kirchengeschichtlich und auch kolonialpolitisch, wenn man so will, was immer enge Beziehungen zwischen Europa und Australien gegeben hat und vor allem auch in diesem Zusammenhang mit der Wiederbelebung von Sprachen. In Deutschland, Europa, wo ja Australien ein sehr populäres Reiseziel ist, wie Sie selber ja sehr genau wissen, weiß eigentlich fast jeder, der nach Australien kommen will, so im Grunde genommen darüber Bescheid, was den Aborigines passiert ist, widerfahren ist. Aber kaum jemand hat irgendwelche Detailkenntnisse, was verständlich ist, weil Aborigines ja ihrerseits auch sehr für sich abgeschlossen leben wollen und auch sollen. Wir haben in den vergangenen Jahren, wie gesagt, versucht, Beziehungen herzustellen zwischen den Aborigine-Gruppen in Südaustralien, die sich mit der Wiederbelebung dieser Sprachen befassen, und den Partnern in der Vorgeschichte dieser Missionare, die Sprachen aufgezeichnet haben, in Deutschland die entsprechenden Kontakte wiederherzustellen. Und von dort kommen zwei wieder Theologen, nämlich der Leiter des evangelisch-lutherischen Missionswerkes in Leipzig. Das ist eine Einrichtung der evangelischen Kirche dort, die Nachfahren sind, wenn man so will, von der damaligen Dresdner Missionsgesellschaft, die diese vier Missionare nach Südaustralien geschickt haben. Ironischerweise muss man fast sagen, die vier Missionare waren die ersten Missionare, die Dresdner Missionsgesellschaft damals rausgeschickt hat. Bis ins Jahr 2010 etwa oder 9 hat das Leipziger Missionswerk eigentlich nur noch so eine ganz dunkle Erinnerung daran gehabt. Die haben die Kontakte vollkommen verloren. Der jetzige Direktor des Leipziger Missionswerkes will diese Beziehung wieder neu aufnehmen. Sein Name ist Ravinder Saluja. Er selber kommt aus einer indisch-deutschen Familie. Und das wird bestimmt eine spannende Sache. Und der zweite Theologe, der kommt, ist der Gemeindepfarrer des Heimatortes von einem von diesen Dresdner Missionaren, nämlich dem Gottlob Teichelmann in dem Ort Dahme im Süden von Berlin in Brandenburg. Die Absicht von den beiden ist, die Beziehung wieder neu aufzunehmen, einen Austausch herzustellen, vor allem aber als Deutsche von dem über das zu lernen, was hier diese Wiederbelebung der Aborigine-Sprachen ausgemacht hat und was es für die Aborigines bedeutet, und vielleicht mittelfristig zu versuchen, ein Austauschprogramm hinzubekommen, das es ermöglicht, Aborigines von hier nochmal nach Deutschland zu kommen. Das wäre dann ein zweites Mal so ein Versuch, den wir machen würden. Und umgekehrt zu gucken, was von Deutschland aus hier unterstützt werden kann.
Ich darf mich sehr herzlich bedanken für diese Ausführungen hier bei uns, die wirklich sehr spannend und interessant waren.
Vielen Dank.
Ihnen natürlich alles Gute wünschen für Ihre weiteren Vorhaben, natürlich auch mit den beiden Gästen aus Deutschland. Und ich freue mich, wenn wir wieder zu diesem Thema etwas hören von Ihnen. Wir werden das gerne wieder aufgreifen hier bei uns im Radio. Herr Rüdiger, vielen Dank für den Besuch hier bei uns. Nochmals danke und natürlich auch schöne Rückreise nach Adelaide.
Dankeschön.
Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.